Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Take 42. Wir sind
Andi,
Friederike
und Marco. Und ihr hört uns im Bermuda-Funk in Mannheim auf der 89,6, in Heidelberg auf der 105,4, in Karlsruhe im Querfunk auf der 104,8 sowie in den Livestreams auf bermudafunk.org und querfunk.de. Wie bereits letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt dreht sich auch diese Sendung rund um die Oscars und für uns natürlich die am interessantesten Kategorien. Das sind nämlich welche?
Best Original Score, also beste Filmmusik, und Best Original Song.
Und ihr habt es vielleicht direkt im Intro schon gehört, wir haben uns heute ein wenig Verstärkung geholt und haben eine echte Filmenthusiastin mit an Bord. Wir begrüßen ganz herzlich die Friederike.
Hallo, hi.
Schön, dass du da bist. Friederike schreibt beim Blog Film und Feder über Filme und eben auch die Musik. Also einfach mal auf filmundfeder.net gehen und mal nachlesen, was Friederike so alles schreibt. Liebe Friederike, wir freuen uns, dass du heute mit uns diese Sendung bestreitest.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Gerne. Ja, und wir kuscheln uns jetzt einfach mal in unsere Oscar-Lounge hier mit Sekt und Kaviar ein.
Ja.
Schön in roten Samt, passend zu unserem Vorschau-Trailer. Und lassen direkt mal Mystery of Love spielen. Das war Mystery of Love von Sufjan Stevens aus dem Film Call Me By Your Name. Der Film, der ist viermal nominiert, unter anderem für den besten Film und für die beste männliche Hauptrolle. Was war's noch? Adaptiertes Drehbuch.
Und logischerweise bester Original Song.
Genau. Der Komponist Stevens ist ein amerikanischer Singer-Songwriter, der seit 2000 professionelle Musik macht und seit 2005 zumindest einen kleinen Durchbruch mit seinem Album Illinois hatte, ist aber hauptsächlich abseits des Mainstreams unterwegs. Und er war eine persönliche Präferenz vom Regisseur Guadagnino, der eigentlich für seinen Film Call Me By Your Name einen musikalischen Erzähler haben wollte und explizit eben genau Stevens dafür haben wollte.
Bei der Premiere des Films beim New York Film Festival erhielt der Film 10 Minuten lang Standing Ovations, was es bis dahin noch nie bei dem Filmfestival gab. Andi hat es gerade gesagt, der Regisseur...
Den darfst du selber nochmal aussprechen.
Guadagnino.
Danke. Genau, Luca Guadagnino. Ja, ach, wir haben doch unsere Expertin hier, richtig. Der Regisseur Luca hat auf den sogenannten Chemistry-Test zwischen den zwei Hauptdarstellern verzichtet, weil er nicht wirklich an den Chemistry-Test glaubt. Die zwei kamen aber sehr, sehr gut miteinander klar und haben auch hinter der Bühne sehr viel Zeit miteinander verbracht. Unter anderem eine dieser Szenen, wo mit dem Fahrrad durch das Kornfeld gefahren wird. Es ist überliefert, dass das tatsächlich auch quasi ohne Kamera die zwei getan haben, also dass sie einfach durch den Ort gefahren sind.
Ja, der Regisseur hat auch vor den Dreharbeiten die zwei halt noch beiseite geholt und hat denen genau diesen Song und die zwei weiteren, die Stevens geschrieben hat, vorgespielt, damit die genau wissen, wie die Stimmung vom Film sein soll.
Mhm. Und jetzt vielleicht nochmal, also hier nochmal an der Stelle, Friederike hat zu diesem Film, den sie vorab schon gesehen hat, der kommt ja bei uns leider erst Anfang März in die deutschen Kinos.
Und nicht, dass die Gerüchte aufkommen, sie hat legal in London geguckt.
Richtig. Und du hast vorhin einen so einen schönen Satz gesagt und das, glaube ich, drückt das gesamthaft aus. Und da einfach nochmal, was machst du mit jeder Person bezüglich dieses Films?
Ich zwinge jeden Einzelnen, den ich kenne, sich diesen Film anzuschauen. Denn das ist mein absoluter Favorit aus dem letzten Jahr und so, so lange hat mich kein Film emotional wirklich so berührt wie dieser Film. Und von daher kann ich diese 10 Minuten Standing Ovations absolut nachvollziehen, denn ich glaube, der Film berührt etwas in den Leuten, was in jedem gleich ist. Und zwar ist das dieses Gefühl, zum allerersten Mal verliebt zu sein. Und da kann man jetzt irgendwie künstlich versuchen, nostalgische Gefühle zu schaffen, wie es diese ganzen Filme, die die 80er und 90er Jahre momentan so glorifizieren, versuchen oder teilweise auch erfolgreich tun. Aber das ist so ein ganz authentisches Gefühl, was jeder von uns kennt. Und ich glaube, deswegen ist dieser Film so erfolgreich, weil jeder, der den sieht, merkt das und erinnert sich daran und macht das in dem Moment nochmal durch. Das ist wirklich was ganz Besonderes.
Ist die Frage, ob das Dunkirk auch schafft. Das ist nämlich unser nächster Film auf die Liste.
Genau.
Also wir könnten jetzt hier noch wahrscheinlich eine ganze Stunde über Call by Your Name reden, aber wir haben ein straffes Programm mit insgesamt 10 Nominierungen, deswegen ab dafür. Dunkirk, Hans Zimmer, hau raus. Red.
Gut, dann bin ich offensichtlich ich dran. Dunkirk mit 8 Nominierungen, unter anderem auch Motion Picture of the Year oder auch hier Original Score. Angeblich ist das Drehbuch nur 76 Seiten lang gewesen. Wäre es nach Christopher Nolan gegangen, wäre der komplette Film eine große Improvisation geworden, was bei über 1000 Statisten dann doch unter anderem hätte schwierig werden können. Christopher Nolan arbeitet ja sehr, sehr gerne mit Leuten, die er kennt. Das ist zum Beispiel die 3. Zusammenarbeit mit Tom Hardy, die 2. Zusammenarbeit mit dem Kameramann und die 6. Zusammenarbeit mit Hans Zimmer wegen eben des Soundtracks.
Und mit Cillian Murphy, oh Gott, ich weiß nicht, aber mindestens die 3.
Das, ich meine auch, ja.
Also, ja, beziehungsweise wenn man die Batman-Trilogie jetzt als einen zählt. Wenn man da, ansonsten hat man da 3 Teile, er hat in allen 3 Dark Knight-Teilen mitgespielt, er hat in Inception mitgespielt, er spielt jetzt hier mit, also dann sind sogar schon 5 Teile.
Ja, ist auch vollkommen egal, was wie groß die Rolle ist, er ist halt irgendwie dabei.
Ja, ich glaube, er hat auch bei
so eine Flatrate auf eine Rolle.
Dark Knight Rises, glaube ich, hat er auch gar, war ein Cameo, er hatte keinen Credit. Weil ich es richtig im Kopf habe.
Nee, stimmt.
Ja.
War auch eine sehr kleine Rolle, aber ja, hat wieder gut gepasst.
Ja, einmal durchs Bild treiben, bitte.
Und zu Hans Zimmer, wir machen ja wahrscheinlich irgendwann sowieso eine Sendung zu dem.
Richtig.
Ja, deswegen nur ganz kurz, circa 140 Soundtracks hat er geschrieben, bekannt für Filme wie Rain Man, Pearl Harbor, Gladiator, Inception, 12 Years a Slave.
König der Löwen.
König der Löwen, dafür hat er sogar einen Oscar bekommen.
Mhm.
Mit Dunkirk insgesamt 11-mal nominiert und er ist der Haus- und Hofkomponist von Christopher Nolan.
Deswegen.
Und bevor wir uns jetzt weiter verzetteln, Musik aus Dunkirk. Auch wenn es sich nicht so anhört, also für die Musik hat Hans Zimmer tatsächlich 11 Monate gebraucht. Er verzichtete dabei auf jedes Filmmaterial und hat sich lediglich vom Set ein Glas mit Sand mitgenommen. Als Basis für die Musik diente hauptsächlich die Aufnahme eines Schiffsmotors, die den Rhythmus vorgab, und die Aufnahme der Taschenuhr von Christopher Nolan, die er dann irgendwie verzerrt da wieder mit reingenommen hat. Und was noch hervorzuheben ist, er hat in der Musik die Shepard-Skala verwendet. Das ist diese akustische Illusion, bei der man so den Eindruck hat, der Ton steigt immer weiter an, wird immer höher. Obwohl das eigentlich gar nicht wird. Und das hat er schon mal bei The Pledge gemacht, das hat er bei Inception gemacht, bei Interstellar dann auch nochmal phasenweise. Aber hier treibt das halt nochmal auf die Spitze, weil wirklich in jedem Stück, so man so selber das Gefühl hat, man ist innerlich aufgewühlt und da wird eine Spannung aufgebaut, die halt so...
An die ist gespannt.
Unerträglich greifbar ist. Und genau deswegen gefällt mir diese Musik als reine Musik nicht. Im Film mag die funktionieren, aber so zum Hören ist der Soundtrack nichts.
Ja, das stimmt.
Da ist Coco zum Beispiel viel angenehmer.
Coco, ja, auf jeden Fall. Damit kommen wir zu unserem nächsten Eintrag auf der Liste. Und zwar zum nächsten Nominierten für den Best Original Song. Und das ist Remember Me aus dem Film Coco. Animationsfilm aus dem Hause Pixar, der neueste. Spielt in Mexiko und handelt von einem Jungen, der seine Leidenschaft für die Musik entdeckt und nach erst rausfindet, warum genau das ein riesengroßes Tabuthema in seiner Familie ist. Ganz, ganz farbenfrohes Spektakel, sehr schön, hat das Thema ja Familie, Ahnen, Erinnerungen an verstorbene Familienmitglieder und natürlich die Musik ganz groß. Und der Song Remember Me spielt selber in dem Film auch eine ganz große Rolle, wird jetzt in der aufgenommenen Version gesungen von Miguel und Natalia Lafourcade, heißt sie, glaube ich, also ein Duett.
Mhm.
Ein sehr schöner, warmherziger Film, der, glaube ich, auch ganz, ganz viele Leute einfach nur glücklich gemacht hat und ja, was für die ganze Familie.
Auch nominiert für den besten Animationsfilm.
Natürlich, genau. Da geht eigentlich nicht, dass Pixar einen Film macht, ohne dass der Film den besten Film ist. Ja.
Marco wedelt mir zu, ich soll weitermachen.
Ja.
Ja, wie du schon sagtest, das Remember Me ist Kernstück von diesem Musical. Und man hört es in verschiedenen Versionen und auch in verschiedenen Stimmungen. Und da ist ein Mariachi-Song dabei, da ist ein Lullaby, also so ein Schlaflied dabei. Und die Version, die wir gleich spielen, das ist die Musik aus dem Abspann. Also im Prinzip die Pop-Version davon. Und der Sänger, der heißt Miguel, genau wie der Hauptcharakter im Film. Es ist aber nicht die Synchronstimme von ihm. Und bevor ich mich jetzt hier weiter darauf einlasse, spielen wir das doch einfach mal. Komponiert wurde Remember Me vom Ehepaar Anderson Lopez, die schon Oscar-Erfahrung haben und bereits mit Let It Go aus Frozen, die Eiskönigin, einmal den Best Original Song gewonnen haben. Und zudem ist der Ehemann Robert Lopez doppelter Rekordhalter in Sachen Filmmusikauszeichnungen. Er ist nämlich der jüngste von insgesamt nur 12 Personen, die einen Emmy, einen Grammy, einen Oscar und einen Tony Award gewonnen haben. Und das in der kürzesten Zeit von nur 10 Jahren.
Im Film...
Schneller ging's nicht.
Im Film selbst sind mehrere Piñatas zu sehen und Pixar wäre nicht Pixar, wenn man A, ein bisschen Werbung und B, ein bisschen Hommage macht. Die Piñatas, die man sehen kann, sind Pixar-Charaktere, zum Beispiel Buzz Lightyear, Woody aus Toy Story oder auch Mike Wazowski aus der Monster AG. Hommage und bisschen Vorschau haben wir logischerweise auch bei unserem nächsten Film mit dem Production-Title Space Bear. Oder halt auch Star Wars The Last Jedi. 4 Nominierungen, auch bester Original Score, bester Soundschnitt oder Tonschnitt, bester Tonmix und auch die logischerweise besten visuellen Effekte.
Ich sag jetzt einfach mal so, der Film, also die Nominierung wird nicht erfolgreich sein. Also ich gehe ganz fest davon aus, dass John Williams dafür keinen Oscar bekommen wird.
Glaube ich auch nicht.
Weil wenn er für Star Wars nochmal einen Oscar bekommt, dann nach Episode 9.
Als Ehren-Oscar.
Als Ehren-Oscar für die Trilogie und vor allen Dingen in dem Soundtrack ist zu viel recycelt, als dass das nochmal ein Oscar wert wäre, ist meine Meinung.
Nee, da habe ich mich auch schon mit jemandem drüber gestritten, aber ich finde es extrem, na wie sagt man, abgeleitet. Also da ist einfach kaum was Neues drin.
Ich meine, liegt ja nahe, es soll ja auch zu der Filmreihe passen und ein paar neue Stücke sind ja auch drin, aber es ist doch vieles wirklich recycelt und teilweise sogar 1:1. Also Asteroid Field ist da mit drin, Attack on Death Star ist mit drin.
Ja. Nichtsdestotrotz, John Williams hat die Oscar-Nominierung erhalten und hat damit seinen eigenen Rekord gebrochen als die meistnominierteste Person ever, nämlich jetzt mit 51 Nominierungen.
51,
ja. Wahnsinn. Wie viel hat er nochmal bekommen? Hast du es noch auf der Pfanne?
Oh, das müsste ich nochmal... Also wenig.
Unsere John Williams-Folge ist auf jeden Fall jetzt obsolet, weil jetzt der Fakt nicht mehr stimmt. Das sind nämlich jetzt 51.
Jetzt sind es 51, das ist richtig. Er hält aber eine miese... 5
Oscars.
5? Das sind das 10%.
Okay.
Gut, ich glaube, die Quote von Meryl Streep ist tatsächlich noch schlechter, weil sie wurde dieses Jahr, oder zumindest potenziell wird sie dieses Jahr noch schlechter, weil sie hält auch ihren eigenen Rekord gebrochen mit 21 Nominierungen. Mal gucken, ob sie dieses Jahr wieder einen Oscar bekommt.
Wie oft hat sie ihn bekommen? 2-mal, ne?
3, glaube ich, hat sie.
Oh Gott, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Aber ich hoffe auf...
Liefern wir nach, weil wir hören dann jetzt dann doch tatsächlich mal ein wenig in John Williams und Star Wars The Last Jedi rein. Daisy Ridley. Im Film Last Jedi spielt sie logischerweise auch wieder mit. Und sie brachte an das Set nach Irland ihren Vater mit, da wo mit Mark Hamill gedreht wurde. Ihr Vater ging dann auf Mark Hamill zu und fragte, welche Rolle er denn spielen würde. Und Daisy Ridley sagte, sie weiß nicht, ob es als Scherz gedacht war.
Eltern, toll.
Ja, also Fremdschämen auf Star Wars Niveau. Kommen wir zum nächsten Film, beziehungsweise zum nächsten Lied, wie gesagt, Best Achievement in Music Written for Motion Pictures Original Song, so heißt die Kategorie übrigens offiziell, Stand Up for Something aus dem Film Marshall.
Die einzige Nominierung für den Film.
Richtig.
Geschrieben wurde das Lied von Diane Warren mit Common und gesungen wird es von Andra Day featuring Common. Andra Day, das ist eine Entdeckung von Stevie Wonder vor 2-3 Jahren, die bereits mit ihrem ersten Album eine Grammy-Nominierung oder 2 Grammy-Nominierungen für die beste R&B-Performance und das beste R&B-Album bekommen hat und sonst nicht weiter aufgefallen ist. Also es ist so eine typische Stimme à la Adele, wie man sie halt im R&B so hört. Co-Singer und Co-Writer Common ist als Songwriter, Schauspieler, Dichter, Hip-Hop-Künstler und Produzent unterwegs. Als Schauspieler kennt man ihn wahrscheinlich noch am ehesten als Monster T aus dem Suicide Squad. Und am interessantesten an diesem ganzen Lied ist wahrscheinlich tatsächlich die Songwriterin Diane Warren, die schon mit Künstlerinnen wie Beyoncé, Cher, Whitney Houston, Lady Gaga, Christina Aguilera und Bands wie Bon Jovi, NSYNC, Aerosmith und Bad English gearbeitet hat. Sie hat insgesamt 9 Nummer 1 Hits geschrieben und weitere 32 Top 10 Platzierungen allein in den USA Billboard Charts erhalten und bekommt jetzt mit Stand Up for Something ihre 9. Oscar-Nominierung und 5. Golden Globe-Nominierung seit 1986. Gewonnen hat sie bisher übrigens nur den Golden Globe.
Ja. Aber das ist mehr als wir.
die
muss man auch anerkennen.
Ich bin ja auch nicht nominiert. Also.
Ich meine, man muss auch dazu sagen, also Frauen sind in diesen ganzen Musikkategorien ja eher selten vertreten. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass nach 9 Oscar-Nominierungen jetzt beim wirklich mal einer fällig ist. Ich finde das Lied zwar jetzt auch nicht so pralle, aber manchmal ist so ein Oscar ja auch ein Politikum.
Unser 6. Beitrag heute ist Phantom Thread oder halt im Deutschen der seidene Faden. Unter der Regie von Paul Thomas Anderson ist das der letzte Film mit Daniel Day-Lewis, der im Juni 2017 ankündigte, keine Filme mehr drehen zu wollen. Nominiert ist er für insgesamt 6 Oscars. Unter anderem ist auch Daniel Day-Lewis nominiert als bester Schauspieler.
Natürlich.
Richtig, genau. Also das muss ja so sein, also gerade wenn es der letzte angeblich sein soll. Und was vielleicht noch erwähnenswert ist, im Trailer zu Phantom Thread setzt Paul Thomas Anderson eine seiner Traditionen fort, nämlich Szenen zu verwenden, die dann im Film selber nicht mehr zu sehen sind. Das hat er jetzt schon in anderen Filmen gemacht. Wie gesagt, hat er hier jetzt nochmal fortgesetzt.
Er nominiert auch unter anderem für den besten Film und beste Regie und auch, ich glaube, die beste Supporting Actress ist auch dabei.
Leslie Manuel, genau. Und logischerweise, deswegen ist er heute bei uns dabei, Original Score.
Daniel Day-Lewis ist schon fast gesetzt. Ich muss sagen, leider eigentlich, also ohne diesen Film jetzt konkret gesehen zu haben, Daniel Day-Lewis, und ich weiß, dass ich mich damit jetzt wirklich blasphemisch äußere, ich kann mit dem nicht wirklich was anfangen. Also ich weiß wohl zu schätzen, was er für Leistungen erbringt, definitiv, aber ich mochte ihn nie. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass dieser Abschied von der Kamera nicht ein endgültiger Abschied sein wird. Etwas Ähnliches hat er vor Jahren schon mal gesagt und hat sich dann nochmal wieder anders überlegt. Also ich glaube, der Mann ist einfach sehr, wankelmütig ist falsch.
Launisch.
Entscheidet aus dem Bauch heraus. Und wenn sein Bauch ihm dann eben in 6, 7, 8 Jahren sagt, nee, jetzt aber doch wieder, dann kommt er auch aus seinem Ruhestand wieder raus.
Vielleicht noch mal so ein bisschen überzeugt. King Lear oder sowas. Bisschen Bühne.
Ja. Zum Beispiel.
Ja. Vielleicht mal ganz kurz gesagt, wir haben ja, also ihr hört es ja, wir haben ja immer mal wieder so ein bisschen, kommen unsere Oscar-Favoriten raus. Wenn ihr Oscar-Favoriten habt, könnt ihr die uns logischerweise mitteilen. Entweder auf Facebook, da sind wir, oder ihr schreibt uns bei Twitter an, da freuen wir uns logischerweise auch. Webseite haben wir, take42.de. Wie gesagt, da findet ihr auch die Links zu Twitter, Facebook und wie sie alle heißen. Wir freuen uns immer über freundliche, nette Kommentare, böse Kommentare.
Bitte bei Film und Feder hinterlassen.
Richtig.
Nein, aber wir können darum gehen. Wir haben das größere Team, also eine dickere Haut.
Ihr habt auch eine größere Reichweite.
Das auch, ja. Genau, also take42.de und für heute auch mal Werbung für die lieben Kollegen von filmundfeder.net.
Und um dann jetzt auch zu dem Lied von Phantom Thread zu kommen, noch ein paar Worte gerade zum Komponisten. Das ist Johnny Greenwood. Er ist bekannt als Leadgitarrist und Keyboarder der Kultband Radiohead und macht seit 2003 diverse Solo-Projekte, unter anderem eben auch klassische Konzerte, Filmmusik und hat auch schon für den Film The Master mit Joaquin Phoenix und Philip Seymour Hoffman den Soundtrack beigesteuert. Und ja, der Soundtrack selber ist hauptsächlich Streicher und Piano und erinnert phasenweise sehr an die 50er und 60er Jahre Musik von Bernard Herrmann, also Alfred Hitchcock. Nicht ganz leichte Kost, deswegen glaube ich auch nicht, dass der irgendwie Oscar-Material ist, aber er hat musikalisch durchaus seine Daseinsberechtigung. Also ich verstehe zumindest, warum er nominiert wurde. Du hast eben schon gesagt, du mochtest die Musik gar nicht.
Sehr intensiv. Sehr, sehr intensiv auf eine andere Art und Weise als Dunkirk, was ja, habt ihr ja schon gesagt, sehr, sehr treibend und man wird die ganze Zeit, man sitzt so auf der Stuhlkante und ist so aufgeregt und innerlich aufgewühlt auch. Phantom Thread ist, finde ich, zum Hören recht anstrengend, die Streicher, diese fiese Violine teilweise, die wirklich so mega langgezogene, hohe Töne, also ich habe mich da ein bisschen durchgekämpft durch den Soundtrack.
Man wartet auch irgendwie die ganze Zeit so auf irgendwie Rhythmus, irgendeine Trommel oder so, irgendeine Perkussion und da kommt nichts. Gar nichts. In einem einzigen Lied ist eine Kesselpauke drin, habe ich gehört, aber
Zum Ende.
Bombe, genau, genau, einmal zum Ende, 10 Schläge und das war's. Gut, ihr hört, nicht unser Oscar-Favorit. Marco lehnt sich schon zurück, nickt einfach mal ab.
Also ich höre euch tatsächlich gespannt zu, weil ich habe den Film tatsächlich ja nicht gesehen. Ich habe beim Soundtrack logischerweise reingehört, bin da so ein bisschen eurer Meinung. Vielleicht einfach mal ein Stück draus gespielt, damit sich auch die Hörer eine Meinung bilden können. Kommen wir zu einem Film mit einer weiteren Premiere für die Oscars oder wie ich es diesmal auch schon mal genannt habe, die Oscars der ersten Male. Es ist das erste Mal, dass eine Frau sowohl für die Musik als auch die beste weibliche Nebenrolle nominiert ist. Wir reden von Mary J. Blige und kommen zum Film Mudbound und hier das Lied Mighty River, gesungen von Mary J. Blige.
Da geht mein Funfact.
Da tut mir leid.
Dass sie mitspielt, also dass sie für beides nominiert
ist. Genau. Ist halt das erste Mal, dass jemand einen Oscar als Songwriterin, Sängerin und Schauspielerin gewinnen kann.
Ja.
Ich glaub, Madonna hätte es mal machen können mit Evita, aber ich weiß nicht.
Hast du als Schauspielerin nominiert?
Nee. Das weiß ich eben nicht. Ich wollte es noch nachgucken, aber ich weiß nur, das war der einzige Film mit Madonna, wo sie gut weggekommen ist auf beiden Seiten.
Was einigermaßen nominierungswürdig gewesen wäre.
Ja. Gut, Mary J. Blige ist nicht Madonna. Mary J. Blige ist aber fast so lange im Geschäft wie sie. Sie ist nämlich seit 1989 schon dabei.
Gut, Madonna ist jetzt ein bisschen länger unterwegs, aber ja.
Ja, aber auch seit den 80ern.
Ja.
Was macht sie alles? Sie ist Sängerin, Songwriterin, Produzentin und halt jetzt auch Schauspielerin. Und produziert bzw. mitgeschrieben hat das Ganze Rafael Sadiq, der so der letzte Mann ist, der die Oldschool-Fahne fürs R&B hochhält. Er schreibt und singt und produziert seit 1983 und beherrscht neben dem Gesang auch die Bassgitarre, Gitarre und das Piano. Ob das ganze Ding jetzt Oscar-würdig ist, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also wir hören uns mal an, wir können das ja gleich mal ausdiskutieren. Mary J. Blige, Mighty River, durchaus einer der Favoriten, aber nicht meine Nummer 1 für den besten Song.
Nee, meine auch nicht, aber ganz, 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 ganz deutliche Nummer 2, knapp hinter der 1
nur. Also definitiv ein toller Song. Da hat Mary J. Blige definitiv mal wieder was Gutes geschrieben. Aber
so ich glaube, er gewinnt.
Spalter.
Der hat alles, wo es dieser Tage bei den Oscars drauf ankommt. Sie ist, wie gesagt, sie ist erstmal nominiert. Sorry, racist gerade, aber sie ist farbig. Der Song hat Schmiss, hat einen Tiefgang drin. Und das ist genau das, wo sie dieser Tage drauf abfahren. Deswegen.
Dummerweise passt das aber fast alles auch auf meinen Favoriten und den spielen wir noch. Aber nicht jetzt.
Ganz kurz. Wie gesagt, Oscars der ersten Male. Und deswegen muss das erwähnt sein. Es ist zum ersten Mal, nämlich bei dem Film Mudbound, dass eine Frau in der Kategorie Beste Kamera nominiert ist, nämlich Rachel Morrison. Erstes Mal Frau Kamera. Bitte überleiten.
Gut. Mighty River, geht über in das, in die Form des Wassers, Shape of Water, das Flüstern des Wassers, unser nächster Film. Die Top-Nominierungsliste, also 13 Mal nominiert.
Ganz genau.
Unter anderem halt eben auch für den besten Soundtrack und ähnlich wie bei Titanic für alle großen Kategorien, außer für den männlichen Hauptdarsteller.
Richtig. Sally Hawkins, beste Hauptdarstellerin, Richard Jenkins und Octavia Spencer jeweils in den Nebenrollen. Motion Picture of the Year, Best Directing, Best Original Screenplay und so weiter und so fort. Wie gesagt, 13 Mal nominiert. Ein kleines Fun Fact zu dem Film vielleicht. Der Film wurde bei den Toronto Filmfestspielen im Elgin Theater gezeigt. Das Elgin Theater wiederum wird selbst im Film gezeigt. Das heißt, die Zuhörer saßen im Theater, dass sie im Film im Theater sahen.
Sehr meta.
Das ist ja. Böse Zungen behaupten auch, der Film wäre eigentlich nur eine Neuauflage von Die Schöne und das Biest. Talk amongst yourself.
Also ich hätte jetzt gesagt, das ist so eine indirekte Fortsetzung von Das Wesen aus der Schwarzen Lagune.
Hat jetzt mit Der Schöne und das Biest so gar nichts zu tun?
Ja eben, deswegen widerspreche ich dir ja.
Ja, nein, mit Die Schöne und das Biest hat es wirklich überhaupt nichts zu tun. Es gab tatsächlich Plagiatsvorwürfe. Jetzt fällt mir aber nicht mehr wirklich ein, was Shape of Water denn plagiieren soll. Aber da haben wirklich Leute gesagt, Guillermo del Toro hatte da gar nicht so eine originelle Idee, sondern das hat er sich ein bisschen schon irgendwie in Elementen abgekupfert. Es ist auf jeden Fall eine sehr abgefahrene Idee. Ich fand den Film schön. Es ist nicht mein Favorit für den besten Film. Es ist auch nicht mein Favorit für den besten Soundtrack. Aber Alexandre Desplat ist für seine wirklich, wirklich schöne musikalische Arbeit bekannt und hat im Laufe der Jahre, die er jetzt schon arbeitet, so viel, so Tolles abgeliefert. Also ich glaube schon, dass der gute Chancen auf den Gewinn hat.
Gut, das war jetzt auch schon 8-mal nominiert, hatten auch schon einmal gewonnen für The Grand Budapest Hotel. Mhm. Und mit The Creature from the Black Lagoon, er hatte das schon so, also der Regisseur hat das schon so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass das so eine mehr oder weniger indirekte Fortsetzung ist, weil wenn man sich den Soundtrack mal anhört, der geht phasenweise schon in die Richtung von dem Soundtrack des alten Klassikers. Also ich habe es mir heute extra nochmal angehört. Also ich will jetzt nicht sagen, das sind jetzt die gleichen Tonfolgen, aber da sind schon so ein paar Elemente drin, wo man denkt, okay, die haben das Wesen aus der Schwarzen Lagune gefangen und ins Labor geschafft. Sieht dem ja auch durchaus ähnlich. Also das kann man ja eigentlich nicht von der Hand weisen, oder?
Siehst du das? Ja, definitiv. Ja. Also ich habe jetzt übrigens parallel nochmal eben nachgeguckt, was es denn jetzt war, was dieser Film plagiieren soll. Es ist ein niederländischer Kurzfilm aus dem Jahr 2015, der heißt The Space Between Us. Und da gibt es durchaus Parallelen und einige Szenen wohl, die sich sogar sehr, sehr, sehr ähneln sollen. Also in diesem Artikel, wenn ich da mal kurz zitieren darf, steht, so werden in beiden Filmen Fischwesen von einer Putzfrau aus einer Forschungseinrichtung befreit. Im Finale da sage ich jetzt lieber nichts zu, da lese ich jetzt nicht weiter, weil wer diesen Film noch nicht gesehen hat, dem möchte ich das nicht spoilen. Aber ja, es klingt ganz so, als kann Zufall sein, kann kein Zufall sein, man weiß es nicht. Guillermo del Toro hat aber normalerweise wirklich sehr schöne und sehr originelle Ideen.
Zumal man auch sagen muss, dass Guillermo del Toro an dem Film seit 2011 arbeitet, hat diesen teilweise ja auch selber mitfinanziert und sagte mal in einem Interview, dass gerade an dieser Sache mit dem Monster gerade am Anfang der kompletten Entwicklungsphase sehr viel Arbeit investiert wurde, was wiederum bedeuten würde, wenn man es jetzt sagt, 2011, seitdem arbeitet er dran, wäre jetzt dann vor dem niederländischen Kurzfilm gewesen.
Definitiv, ja.
Gut, vielleicht hat er sich einfach ein paar Elemente da nochmal rausgezogen. Ja. Manchmal ist es ja wirklich Zufall. Ich meine, das Telefon ist ja auch von zwei Leuten gleichzeitig erfunden worden. Manchmal haben einfach große Geister ähnliche Ideen.
Samsung und Apple?
So ist es.
Danke.
Zum Soundtrack vielleicht noch, was mir aufgefallen ist, also neben dem relativ klassischen Chanson-Einschlag, also mit Akkordeon und so allem drum und dran, da gibt's diese so eine Dreitonfolge, die hat mich spontan an Tiefes Wasser erinnert. Ich habe gegoogelt, ich habe es nirgendwo gefunden. Ich kenne diese Tonfolge irgendwoher, ich konnte sie nicht einordnen, aber ich habe sie sofort mit Wasser in Verbindung gebracht. Vielleicht kann mir einer von euch beiden da irgendwie helfen.
Was haben Sie zum Hören gerade?
Das ist dieses.
Weil dann wär's
ja, nicht, ja, ja, nein, ich weiß, was du meinst.
Das ist, also das
ich glaube, wir müssen bis nach dem Song mal eben kurz überlegen, aber ich weiß, was
also,
du meinst.
Also ich weiß, das ist sogar mal in einem Don Camillo-Film vorgekommen, wo sie bei einer versunkenen Kapelle stehen. Auch da war halt dann eben dieses Wasserthema und da habe ich mich, das ist das Einzige, was mir eingefallen ist, aber das kann nicht die Essenz von dieser Musik sein, weil sofort nee. Halt diese Assoziation da war.
Weißt du, woran mich das gerade erinnert? An, hier, Russell Crowe, wie heißt er, wo er den Mathematiker spielt?
Beautiful Mind.
Ja, genau. Da kommt diese Folge auch vor.
Ja, gut, da ist jetzt weniger Wasser dabei, aber...
Es regnet.
So viel zur Metaebene.
Ihr merkt also, wir haben eine ganze Menge Spaß in unserer heutigen Sendung und das, obwohl Friederike nicht mit uns im Studio sitzt, sondern bei sich zu Hause im schönen Oldenburg und uns technisch auf dem höchsten Niveau zugeschaltet ist und zwar so hoch, dass man es dann doch leider wahrscheinlich in der Qualität ein wenig hört. Nichtsdestotrotz, wir haben Spaß und wir sind uns sicher, dass ihr das ein wenig
nachseht.
Danke.
Bitte. Du bist kein Showman, oder?
Nee. Muss ich aber auch nicht, weil dafür haben wir Hugh Jackman an der Stelle. The Greatest Showman. Unser nächster Beitrag jetzt mit dem Lied This Is Me nominiert als Original Song. Und gesagt, der Greatest Showman ist Hugh Jackman. Er spielt P.T. Burnham, einen US-amerikanischen Zirkuspionier und letztendlich auch Politiker.
Ist die einzige Nominierung für den Film und hat genau für diese Kategorie auch schon den Golden Globe gewonnen. Ist mein persönlicher Favorit heute, also zumindest bei den Original Songs. was halt auch daran liegt, dass es halt zum einen der einzige Song von den Nominierungen ist, der wirklich so von vorn bis hinten durchproduziert ist. Also der fängt ruhig an, der steigert sich und es ist halt ein Musical-Ding, das es ist von den Schreiber-Duo Pesek und Paul, die letztes Jahr halt auch La La Land geschrieben haben, beziehungsweise halt den Oscar für City of Stars bekommen haben. Keala Settle selber ist halt auch eher eine reine Bühnendarstellerin, also eine Musical-Bühnendarstellerin, die da auch entsprechend eine völlig andere Tonlage reinbekommt. Also sie ist halt einfach keine Popsängerin, also sie ist eine Musical-Darstellerin und das hört man einfach auch.
Ja, definitiv. Ein toller, toller, toller Song. Mein absoluter Favorit. Ich höre den auf Dauerschleife. Und das, obwohl ich den Film noch nicht gesehen habe, leider. Und das ist für einen Musical-Fan wie mich eigentlich wirklich sträflich. Aber ich werde es definitiv noch nachholen. Ich freue mich schon drauf. Solange muss ich mich mit diesem Song über Wasser halten.
Ja, der Song selber, der hat es ja auch weltweit schon in die Top 100 geschafft. Also in Deutschland immerhin auf Platz 55 und ist mittlerweile sogar schon einmal gecovert worden. Also im Dezember 2017 kam eine Version von Keisha raus, die aber ziemlich gefloppt ist und nur in Australien so gerade so in die Top 100 reinrutscht. Ich glaube 93 war die beste Platzierung. Aber es spricht dafür, also wenn in so kurzer Zeit schon eine Coverversion rauskommt, ja.
Vor allen Dingen nicht eine YouTube-Cover-Version, sondern eine richtige,
genau. Ernstzunehmende Cover-Version. Ja. So nach dem Motto, wir machen das gleiche Geld nochmal, so schnell wie möglich. Ja, es kommt halt an. Also ich, ja doch, ziemlich sicher, dass der Oscar-Favorit Nummer 1 ist. Also da würde ich mich sogar festlegen. Da lege ich mich fest, der gewinnt den Oscar.
Da lag ich aber auch schon sehr häufig daneben. Also ich glaube, meine größte Enttäuschung war das im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, als Lady Gaga hätte gewinnen sollen.
Vorletztes Jahr.
Das war vorletztes Jahr.
Ja. Sam Smith für diesen überhaupt gar nichtssagenden Bond-Song gewonnen hat, den ich, das nehme ich den heute noch übel.
Und schon wieder sind wir uns einig, das hat man nämlich. Aber da reden wir nächste Sendung drüber. Gut, du?
Nee.
Du bist ja kein Musical-Fan?
Nee. Also ich kann auch sagen, dass der Film ein Original Musical ist. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum der Film so lange in der Entwicklung war, nämlich seit 2011. Teilweise wollten die Studios nicht das Risiko eingehen, ein Original Musical zu produzieren. Seit 2011 wiederum stand Hugh Jackman für diese Hauptrolle wirklich fest und er hat sich sehr, sehr darauf gefreut und seitdem er in, wie gesagt, 2011 gesagt hat, er macht das, hat er auch zu dieser Entscheidung gestanden. Was immerhin dann für die Produktion noch 6 Jahre gedauert hat.
Und Hugh Jackman ist ja nur auch Musical-Darsteller durch und durch.
Das darf man nicht
vergessen, auch wenn das breite Publikum ihn im Endeffekt erst durch Wolverine kennengelernt hat. Dasselbe hat er ja im Endeffekt, als er die Oscars moderiert hat, seinerzeit da auch so ein bisschen aufs Korn genommen in seiner großen Eröffnungsnummer. Der Mann gehört auf eine Bühne und der geht da so drin auf. Wenn der singen und tanzen darf, dann ist der glücklich. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass der bei dem Projekt dabei geblieben ist.
Legendär auch der gemeinsame Auftritt bei den Tony Awards mit Neil Patrick Harris. Ja. Ja, dann hören wir es an. Ja. This Is Me von Keela Settle.
Kommen wir zum 10. und letzten Beitrag für heute. Nominiert für 7 Oscars, auch wieder dabei, logischerweise Best Original Score, aber auch beste Schauspielerin, Hauptrolle, Nebenrolle ebenfalls. Und ich möchte an dieser Stelle hier zitieren. Leg dich nicht mit einer zornigen Frau an, schon gar nicht, wenn sie Frances McDormand heißt. Mit diesem Satz wird eine Review bei filmundfeder.net eingeleitet. Und die Rede ist von 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ich gebe zu, ich habe
nebenher auch als bester Film nominiert.
Genau,
einer hast du unterschlagen.
Ja, Entschuldigung, das ist richtig. ich habe den Film selber noch nicht gesehen, das muss ich noch unbedingt nachholen. Ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, ich gehe in diesen Film alleine nur, weil ich Frances McDormand und gefühlt alle 30 Sekunden fluchen hören möchte.
Und das kann sie so gut. Aber der ist insgesamt ist sehr super. Man muss sich nur vielleicht ein bisschen von dem Bild des Trailers verabschieden, weil ich finde, und das können Trailer in letzter Zeit sehr gut, dass er ein bisschen einseitiges Bild vermittelt. Er ist es ist eine sehr tiefschwarze Komödie. Allerdings ist es halt nicht nur das, es ist eigentlich vorrangig ein Drama mit komödiantischen Elementen drin. Also ja, du wirst zwischendurch lachen, definitiv, und das wird dir gleichzeitig irgendwie im Halse stecken bleiben, weil du eigentlich weißt, du solltest darüber nicht lachen. Aber gleichzeitig ist es auch ein sehr ernster Film und ein sehr ernstes Thema vor allen Dingen. Also es ist keine Comedy, in die man dann reingeht, die der Trailer vielleicht im ersten Moment vermittelt. Aber wenn ihr zum Beispiel Brügge sehen und sterben gesehen habt vom selben Regisseur und den mochtet, dann wird euch der hier auch gefallen.
Ich sag ja, ich muss ihn unbedingt sehen. Also Brügge sehen und sterben so mit einer meiner Lieblingsfilme ever.
Übrigens eine schöne Überleitung, weil der Soundtrack von Brügge sehen und sterben ist ebenfalls von Carter Burwell, der auch den Soundtrack zu 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri geschrieben hat.
Und derselbe Regisseur, haben wir es wieder. Wer gerne mit wem zusammenarbeitet.
Mhm. Ja. Wobei Burwell hauptsächlich mit den Coen-Brüdern zusammenarbeitet, weil die haben schon 20 Filme zusammen gemacht. Unter anderem Hail Caesar, No Country for Old Men oder The Big Lebowski. Alle drei
und
Soundtracks.
Und da haben wir dann wieder Frances McDormand in Fargo und in, wie heißt er, mit Brad Pitt dabei, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Aber irgendwie
sind eine ganze Menge.
Alle mit allen zusammen, ja. Da schließt sich der Kreis. Und tatsächlich finde ich den auch musikalisch erinnert der an Coen Brothers Filme. Also es kommt definitiv so eine Atmosphäre auch mit rüber.
Es ist ja, auch die Musik aus Coen Brothers Filmen.
Nein, das ist 3 Billboards.
Ja, aber wie gesagt, das ist der gleiche Komponist.
Ja, deswegen.
Also das merkt man schon.
Das hört man auf jeden Fall, ne? Dass der ja mit vorher schon zu tun hatte und so ein bisschen seine Handschrift
zeigt. Aber erstaunlicherweise sind insgesamt nur 20 Minuten von ihm, ne? Er hat nur 20 Minuten grob Musik für den Film geschrieben.
Das ist alles an Score, ja, der Rest ist an Songs.
Genau. Ich fand es halt witzig, als ich es gelesen habe. Er hat Probleme gehabt, den Soundtrack zu schreiben, weil er nicht wusste, wie er da die Stimmung treffen sollte. Und er hat sich das dann irgendwann mal am Set angeguckt und er ist dann auf die Idee gekommen, als er die Kostümdesignerin bei der Arbeit gesehen hat, weil er hat gemerkt, dass die Charaktere je nach Stimmung eine bestimmte Kleidung anhatten. Und da ist er auf die Idee gekommen, das ist so ähnlich wie in einem schönen alten Spaghetti-Western, wo die Figuren zwar fest angelegt sind, aber dann durchaus ihre Position dann auch mal wechseln, aber jeder seine eigene Musik bekommt. Und genau das hat hat Burwell dann auch gemacht, quasi als Hommage an Ennio Morricone, der halt seine Spaghetti-Western-Musik wirklich halt in die Gegenwart gebracht hat. Also er hat da immer noch den Country- und Western-Sound mit drin. Aber jeder der Charakter hat halt so seine eigene Musikpalette bekommen.
Ja.
Und fand ich dann schön, dass, dass dann auch so ein alteingesessener Komponist dann noch eine Hommage an, an Ennio Morricone da quasi verlautbaren lässt.
Also wenn man an jemanden eine Hommage machen möchte, dann ist Morricone definitiv nicht der Schlechteste.
Erklär das mal dem Marco, weil ich wollte so eine Sendung schon lange mal machen, aber er vetot mich da die ganze Zeit.
Eine Morricone-Sendung?
Nee, Moment, ich veto nicht.
Ja, du sagst nicht, einfach nein.
Richtig. Ich sag nicht. Das ist halt, ich kann zu diesem Thema nichts beitragen. Das kannst du mal machen, wenn du alleine hier bist.
Ja, werd mal krank, Mensch.
Ja.
Nee, Marco hat letztens die Maxime aufgesetzt, nur ein Thema pro Jahr, das Musik betrifft, das älter als 1985 ist.
Und er hat aber ja auch neuere Musik geschrieben. So ist ja nicht.
So.
So, an dieser Stelle verabschieden wir uns von Friederike. Die fährt gerade durch den Tunnel und der Empfang ist schlecht.
Das Soundstudio ist umgefallen, oh mein Gott.
Gut, kommen wir mal zurück vielleicht zu Three Billboards und dann...
Ja, du kannst uns eigentlich schon rausmoderieren, weil dann spielen wir Schluss Musik und dann,
ach so.
Dann ist Schluss mit der Stunde.
Ich moderiere mal ganz elegant raus. Wie gesagt, die Oscars der ersten Male. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Oscars sind die Kategorien bester Ton und bester Tonschnitt in den Nominierungen absolut identisch. Jeweils 5 Filme, 5-mal identisch. Die Oscars. In der Nacht von den 4. auf den 5. März im Dolby Theater in Los Angeles. Moderation wie letztes Jahr macht Jimmy Kimmel, er hat das letztes Jahr hervorragend gemacht, das darf er dann diesmal wieder beweisen. Es sind die 90. Academy Awards. Wir dürfen also einen runden Geburtstag zusammen mit ganz, ganz vielen Leuten feiern. Wir haben, was wir schon gesagt haben, Shape of Water, 13 Nominierungen, Dunkirk, 8, Three Billboards Outside Ebbing, 7, Der Seidene Faden, 6 und so weiter und so fort. Wir haben eine ganze Menge Filme drin.
Das erste Mal seit langem, dass der... dass in den Musikkategorien unterschiedliche Filme
nominiert sind. Also keine Überschneidungen zwischen genau. Film und zwischen Score und Song. Genau. Ja. Und wir haben hier mit 3 Nominierungen, was übrigens auch ein schönes Thema für unsere Sendung wäre, geiler Soundtrack, scheiß Film. Wir haben Baby Driver, warum auch immer, in 3 Kategorien. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Wenn ihr ihn nicht gesehen habt, Leute, lasst es.
Nein, bitte. Der ist großartig.
Der ist furchtbar.
Nein, der ist super.
Der Soundtrack ist der Hammer, aber der Film ist doch furchtbar.
Nein, der Film war spitze.
Hast du denselben gesehen?
Also, ich habe denselben gesehen. Ich habe ihn sogar 2-mal im Kino gesehen, weil ich ihn so gut fand. Das kommt echt nicht häufig vor.
Gut, ich habe ihn auf dem Rückflug gesehen. Vielleicht war ich auch einfach nur übermüdet, aber ich fand den furchtbar.
Naja, dann sitzt man und dann setzt so ein bisschen Blutstau ein, weil man sich nicht bewegen kann und das vernebelt vielleicht etwas die Sinne.
Also wir haben uns ja bei dem Song schon mehr oder weniger festgelegt. Da steht es 2-1 für den Greatest Showman. Beim Score,
also Mighty River, das ist mein Favorit, Mighty River.
Beim Song.
Beim Song.
Okay.
Ja.
Und beim Score
zur sagen.
Okay. Beim Score bin ich mir relativ uneins oder unsicher. Also ich würde Three Billboards Outside Ebbing, Missouri nehmen, weil der einfach am markantesten ist und auch wirklich mit und ohne Film super hörbar ist. Außenseiter eventuell dann noch der The Shape of Water. Das wäre meine Einschätzung.
Da hänge ich auch. Also ich bin eigentlich auch zwischen Billboards und Shape of Water. Friederike?
Billboards musikalisch, Dunkirk technisch. Aber wenn ich wählen müsste, welchen ich lieber habe, dann definitiv Billboards.
Also nehmen wir uns bei Billboards mehr oder weniger? Also jetzt beim
Score Billboards kriegt irgendwie einfach 3 von 3.
Ja.
Gut. Super, haben wir das auch.
Ja.
dann moderiere uns raus.
Wir hatten extrem viel Spaß in dieser Sendung. Das habt ihr vielleicht gehört. Wir hatten ganz, ganz viel zu erzählen. Wir haben uns ganz, ganz viel ausgetauscht. Was ihr natürlich nicht mitbekommen habt, weil wir sind jetzt am Ende einer Stunde angelangt. Alle notwendigen Informationen zur Sendung findet ihr auf take42.de. Da gibt es dann auch ein Special, wo wir ein bisschen über die 60 Minuten hinausgehen, trotzdem unter 60 Minuten bleiben, weil auf der Webseite keine Musik zu hören sein wird. Wer jetzt noch weiß, was ich eigentlich sagen wollte, weiß mehr als ich. Ich bin fertig. Friederike, vielen lieben Dank. Dementsprechend der
Andi
und der Markus sagen Tschüss und Friederike, moderiere uns hinaus.
Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung und an unsere lieben Hörer. Ich hoffe, ihr habt die Sendung genossen. Sollte es zu einem Wiederhören kommen, ich freue mich auf euch.
Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.